Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Seit Beginn des Ukraine-Krieges wird darüber diskutiert, wie der Westen das Land unterstützen kann, ohne selbst in den Krieg hineingezogen zu werden. Der Ruf aus der Ukraine nach Waffenlieferungen, den gab es schon vor Kriegsbeginn. Mit dem Krieg aber wurde er dann öffentlicher Diskussionsstoff. Mitte der Woche hat nun auch der Bundestag die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine beschlossen. Zuletzt hat es viel Druck auf den Bundeskanzler gegeben, dem zu viel Zögerlichkeit vorgeworfen worden ist. Der Philosoph Gunter Gebauer ist bei mir und Sie, Herr Gebauer, haben auch die Gedanken von Jürgen Habermas dazu in der Süddeutschen Zeitung gestern gelesen, der ja einen schrillen Meinungskampf in Deutschland beklagt und irritiert ist über die, wie er schreibt, Selbstgewissheit der moralisch Entrüsteten. Sie auch?
Also ich habe das mit Zustimmung zur Kenntnis genommen von Habermas und habe mich mit diesem Artikel ziemlich intensiv beschäftigt, weil ich auch darauf gewartet habe oder gehofft habe, dass Habermas denn nun wirklich einer der wichtigsten Meinungsführer zumindest gewesen ist. Jetzt hat er sich längere Zeit nicht so sehr zu Wort gemeldet, dass der eine öffentliche Essayistik dazu verfassen würde. Und er hat es tatsächlich gemacht. Das wusste ich nicht, dass das vorbereitet wurde. Ich war sehr glücklich und habe mir das sofort in aller Ruhe angeschaut, was er geschrieben hat. Habermas ist deswegen wichtig, weil er im Laufe der Jahrzehnte, muss man sagen, zu einer Autorität geworden ist. Nicht zu einer moralischen Autorität, das würde man unterscheiden, sondern zu einer Autorität des politischen Denkens und der politischen Rationalität. Das ist das, wofür er steht und was er auch blendend beherrscht und was auch wiederum in diesem Artikel sehr schön zu sehen ist.
Mhm. Er zeigt viel Verständnis für die Zögerlichkeit des Bundeskanzlers, ja. macht auch noch mal auf, dass die Art und Weise, wie man auf diesen Blick wie man auf diesen Krieg blickt und vielleicht auch die Sorge vor einer Eskalation groß oder noch größer ist, auch eine Frage der Generation ist. Sehen Sie das auch so?
Es hat mich ziemlich überzeugt. Dazu muss ich sagen, dass ich dann zur älteren Generation gehöre und damit bin ich einverstanden. Also einmal kalendarisches Alter, klar, aber eben auch von der Erfahrung her. Er unterscheidet diejenigen, die den Kalten Krieg bewusst miterlebt haben und auch die Überlegung, die im Kalten Krieg wichtig war, nämlich, dass der Kalte Krieg auf keinen Fall zu einem heißen Krieg werden darf und dass man da manchmal auf der Klinge eines Messers spaziert ist. Also bestes Beispiel die Kuba-Krise, wo gerade mit großem Geschick und mit Fingerspitzengefühl von Seiten der USA bis an die äußerste Grenze gegangen ist. Und dann hat auch tatsächlich die UdSSR damals Khrushchev zurückgezuckt und die Raketenaufstellung, die in Kuba passieren sollte, aufgegeben. Also das war so ein Beispiel, wo man sehen konnte, beide Seiten reizen das Blatt so weit aus, wie es irgendwie geht, aber sie schrecken davor zurück, die letzte Konsequenz zu ziehen. Nun muss man sagen, im Kalten Krieg, und so habe ich es auch verstanden im Artikel von Habermas, war es so, dass auf beiden Seiten sehr verantwortungsvolle Politiker im Spiel waren. Auch auf sowjetischer Seite. Das waren alles Leute, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben. Und teilweise mitgekämpft haben und auch die ganzen vielen Toten beklagt haben. Das heißt, sie wussten, was es heißt, man geht über die Grenze hinweg. Und deswegen war zwar nicht klar, aber konnte man erwarten, dass die Leute so verantwortungsbewusst waren, auch natürlich die sowjetische Seite, die auf gar keinen Fall Krieg wollte, so verantwortungsbewusst war, dass sie den letzten Schritt nicht tun würde. Und die amerikanische Seite ebenfalls nicht. Und natürlich die Bundesrepublik dann unter dem amerikanischen Schutzschirm sich in diese Logik selbstverständlich nicht nur gefügt hat, sondern sie auch voll und ganz unterstützt hat.
Und vor diesem geschichtlichen Hintergrund auch sagt Habermas eben, es ist ganz wichtig, begründet und gut abzuwägen, spricht aber auch diese Definitionsmacht von Putin an, ja, der quasi entscheidet, ja, wann ein Land zur Kriegspartei wird und wann nicht. Es gibt noch einen dritten Kollegen, Peter Sloterdijk, der hat sich in der Zeit diese Woche auch geäußert. Ja, und der hat gesagt, die Aufgabe des Westens sei es, Putin so scheitern zu lassen, dass wir nicht untergehen. Aber wie das funktionieren kann, das hat er eben auch offen gelassen. Im Grunde zeigt das doch diese Zwickmühle, in der sich Olaf Scholz die ganze Zeit befindet, oder?
Ja. Das ist in beiden Artikeln sehr, sehr deutlich geworden, weil die Definitionsmacht, das haben Sie gerade eben auch gesagt, bei Putin liegt. Und wir wissen nicht, wie er definiert. Die Definition steht ja nicht in einem Handbuch des Kalten Krieges oder des jetzt langsam sich erhitzenden Krieges. Das wird auch in der Diskussion sehr gerne durcheinander gebracht. Da wird dann gesagt, naja, gibt es natürlich irgendwo eine rote Linie, das muss man rauskriegen und bis zur roten Linie kann man gehen und keinen Schritt drüber hinaus. Aber wo ist die rote Linie? Das ist genauso unklar wie, was weiß ich, beim Fußball die Abseitslinie oder so. Die gibt es nicht, wenn die Leute spielen. Sondern die wird dann irgendwann, wenn einer den Schritt zu viel gemacht hat, eingeblendet. Das ist jetzt metaphorisch von mir verstanden. Das wäre hier dann so ähnlich, dass man sagt, erst dann, wenn der andere reagiert und sagt, jetzt ist genug, jetzt drücke ich auf den Knopf, dann weiß man, aha, da war die rote Linie. Aber vorher ist die nicht eingezeichnet. Und diese Macht, diese rote Linie zu setzen, die liegt nicht auf der Seite des Westens und nicht auf der Seite der Ukraine, sondern das ist auf der Seite Russlands. Mhm. Das macht die Sache unglaublich schwierig. Und ich kann da Scholz gut verstehen, dass er sich die Geheimdienstmeldungen alle vorlegen lässt, dass er alles von den verschiedensten Diensten natürlich, die Engländer haben da sehr gute, die Amerikaner haben wichtige Informationen geliefert. Das wissen wir ja alles nicht im Detail. Das kommt hinterher dann zum Teil raus. Und da weiß man, aha, da war eine ganz schwierige Situation. Im Augenblick löst sich das hier und da auf. Da kann man vielleicht diesen Schritt tatsächlich gehen. Aber nicht nur versuchsweise, weil hier gibt es keine Versuche. Mhm. Und wer darauf tritt, bringt die Mine zum Explodieren.
Scholz verstehen, in der Sache sind da auch viele bei ihm. Es gibt auch einen offenen Brief von Prominenten, die im Prinzip auch appellieren und ihn in der abwägenden Haltung bestärken. Aber wo viele Schwierigkeiten haben, ist in der Kommunikation. Erst sagt er im Spiegel, er hat Angst vor dem Dritten Weltkrieg. Dann wenige Tage später kommt die Entscheidung vom Bundestag. Wir hören mal, heute Morgen hatten wir im Deutschlandfunk Hans-Christian Ströbel zu Gast, was der dazu gesagt hat.
Was hat ihn eigentlich bewogen, das zu ändern? Ist dieses Risiko nicht mehr da? Will man das nicht mehr sehen? Oder gibt es irgendwelche geheimen Informationen, die wir nicht kennen, dass er plötzlich das geändert hat? Oder ist das nur der Druck von außen, insbesondere auch von der Ukraine selber?
Also ihn stört auch eben die Kommunikation des Bundeskanzlers. Ja. Sie auch?
Ja, ich habe das heute Morgen gehört und habe gedacht, ja, Ströbele ist immer noch gut. Er bringt die Dinge doch wirklich auf den Punkt. Er hetzt nicht gegen Scholz, er drückt ihn nicht über die Linie oder drückt ihn auch nicht zurück und beklagt sich nicht über die Lieferung schwerer Waffen und Ähnliches, sondern er sagt, was hat den Bundeskanzler dazu bewogen. Darüber kann er doch reden. Das muss er jetzt nicht im Detail mit Geheimdienstwissen ausbreiten, aber müsste vor seinem Abflug nach Japan wenigstens mal kurz erklären, was ihn dazu gebracht hat. Das finde ich, das ist er unschuldig.
Obwohl wir auch mal kurz erklären müssen, dass, wenn man sich anschaut, was da geliefert wird, das wäre jetzt nochmal ein anderes Thema, diese Gepard-Panzer, die werden vor ein paar Wochen sowieso nicht einsatzbereit sein. Im Moment fehlt die Munition, es muss nachgerüstet werden. Aber das Zeichen an Putin ist natürlich das Gleiche. Was mir durch den Kopf gegangen ist, als ich wusste, ich habe Sie zu Gast, der sich ja viel mit Wittgenstein beschäftigt hat, der ja den unpräzisen Umgang mit Sprache für viele Verwirrungen immer wieder verantwortlich gemacht hat. Ist es das? Wäre das auch ein Erklärungsansatz für die viele Kritik an Scholz, das Problem mit der Sprache?
Ja, man hat keine Sprache zur Verfügung für Bereiche, in denen die Dinge unklar sind, wo es teilweise, jetzt sprachphilosophisch ausgedrückt, wo es ohne Begriffe geht. Wir haben ja keine Begriffe für diese Grauzone. Wir sagen höchstens Grauzone, das ist nicht definiert, das ist noch nicht klar, was da ist. Aber was da einem durch den Kopf geht, wo einem mulmig wird, wo man das Gefühl hat, hier darf ich nicht mehr hingehen oder hier riecht die Sache. Also wir haben da Metaphern, um sowas auszudrücken. Das wäre ganz im Wittgensteins Sinne. Da sagt man, kann man sagen, ja, da gibt es Tatbestände, aber die können wir nicht begrifflich fassen. Wir können jetzt nicht drei Wortsätze bilden und sagen, das ist so und so und so und daran habe ich gesehen, das. Nein, das können wir nicht. Wir können höchstens sagen, hier wird es brenzlig. Und das spüre ich ganz genau, da gehe ich jetzt nicht mehr weiter. Und das ist aber legitim. Das ist auch in der Politik legitim. Nur muss man irgendwie das zumindest in Metaphern dann bringen oder in irgendwelche Wortfelder hineinbringen, dass die anderen, diejenigen, die man regiert, auch eine Ahnung davon kriegen, was da los ist.